Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel Elke, Tenendo, guten Tag.
Hallöchen und auch mit dabei Timon, aka Klängern.
Yes. Hallo. Vielen Dank. Schön, dass ihr alle wieder da seid. 101. Folge nach der großen Jubiläums. Geburtstagsparty.
Die Gesundheitsparty.
Genau, im Kapitol in Bochum. Vielen Dank an alle, die da waren. Es war wild. Es war eine andere Folge als sonst. Es war was ganz Besonderes, aber trotzdem schön, dass wir das gemacht haben.
Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Also wir haben letzte Folge, ich sag mal, ein bisschen out of the box gearbeitet, ja, aber ich sag mal, also ich glaube, man hat uns sehr angemerkt, dass wir Spaß auf der Bühne hatten, ihr habt viel gelacht und beim nächsten Mal wird's ja wieder ein bisschen ernster, ja, ist ja okay, hab ich schon verstanden, den Wink mit dem Zaunpfahl, ist ja okay. Ja,
aber nee, wir probieren uns hier aus, wir wollten mit euch eine schöne Party feiern, in Zukunft genau. Bald, können wir auch schon mal ein bisschen spoilern, wird's auch mal vielleicht wieder einen Gast geben, also.
Ich dachte, du wolltest jetzt darauf hinaus, dass wir bestimmt dieses Jahr nochmal andere Events machen, also mehr Events, aber da kommen wir irgendwann an anderer Stelle nochmal
genau,
drauf zu,
das,
würde ich sagen.
Da müssen wir erstmal schauen.
Ja, so, dann jetzt mal hier zurück zu den Basics. Wir hatten jetzt zwei Special-Folgen, einmal die Oscars, einmal unser 100. Geburtstag und jetzt müssen wir mal wieder erstmal wieder reinkommen in die ganze Thematik. Eben. Fang am besten du mal an, du hattest gesagt, du hast irgendwas mit einem Namen. Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe ein ganz, ganz kleines Trivia mitgebracht. Das ist das Einzige. Ich habe es nämlich letztens durch Zufall gefunden. Und zwar, falls ihr irgendwann mal bei Wer wird Millionär sitzt und die 1-Million-Euro-Frage beantworten müsst, der zweite Name von Leonardo DiCaprio ist Wilhelm. Also der Junge heißt Leonardo Wilhelm DiCaprio.
Ey, also so oft, wie ich mich schon bei Wer wird Millionär beworben habe und nie genommen wurde, ich schwöre dir, also das wird mein Leben verändern, wenn das die 1-Million-Euro-Frage wäre. Stell dir das mal vor, wie absurd diese Situation wäre auf jeden Fall.
Ja, also wirklich, stell dir vor, du sitzt da, 1-Million-Euro-Frage, Filmfrage und dann weißt du es nicht.
Ja, oder ich sitze da wirklich und ich sag, scheiße, Mann, Timon hat mir das vor einem Jahr noch gesagt, aber ich hab noch den Telefonjoker und dann rufe ich dich an und dann rufe ich dich an und du droppst es einfach oder hast es auch vergessen. Das wäre die unangenehmste Situation von allen, glaube ich.
Wilhelm, wir müssen uns das jetzt manifestieren, dass du das wissen, wenn Willi. Günther ja auch anruft.
Lass uns einfach Leonardo DiCaprio immer Willi ab jetzt nennen. Ich glaube, dann können wir es nicht vergessen.
Hä, Leonardo, wen meinst du? Ach, Willi!
Ach, den alten Willi!
Willi!
Die altes Haus.
Sag's doch, ja.
Willi DiCaprio. Wer kennt ihn nicht?
Ich glaube, damit wäre er noch berühmter geworden.
Willi DiCaprio, ja, das auf jeden Fall. Vielleicht hätte er aber auch, keine Ahnung, eine Metzgerei eröffnet oder so. Eine französische Metzgerei. Willi DiCaprio. Was heißt DiCaprio eigentlich? Weißt du das? Das könnte nämlich auch noch 1-Million-Euro-Frage sein, wenn man mal drüber nachdenkt.
Ich guck das bis nächste Mal nach.
Okay, alles gut. Ich habe auch noch eine Kleinigkeit.
Ja, bitte.
Die muss ich auch jetzt heute bringen, weil sonst haben wir irgendwann, sind wir zu weit weg von dem Thema, als dass wir da noch drüber reden können. Du erinnerst dich vielleicht noch an die Oscars.
Ja,
die waren
so
vor kurzem.
Ja.
Und wir hatten da einen tollen Film, den wir beide richtig gefeiert haben. Erinnerst du dich auch noch an diesen Film?
Nee.
Der hieß Maestro. Maestro.
Ja.
Der war ein richtig toller Film. Können wir auf jeden Fall super. Nee, ich sag das lieber nicht.
Sag's
Den können wir nicht empfehlen. Sei es drum. Ich habe noch mal einen kleinen Funfact mitgebracht. Ich habe nämlich einen TikTok letztens angezeigt bekommen.
Ja.
Und ich habe mir jetzt so einen Arsch abgelacht. Da saßen zwei Geiger, die in einem Orchester spielen. Und die haben gesagt, spielen wir einfach mal das, was die im Film machen, nach. Weil der hat ja 6 Jahre lang, hat er ja gelernt, Dirigent zu sein. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Warum hat er da nicht direkt eine Dirigentenausbildung gemacht? Die dauert nur 4 Jahre oder so ein Scheiß. Und die haben das nachgespielt und es war völliger Humbug, was er da gemacht hat. Also für Leute, die sich in dem Genre auskennen und in einem Orchester spielen und wissen, was der Dirigent da gerade macht, ist es völliger Bullshit. Also das macht den Film sogar noch schlechter, als er sowieso schon war.
Ja, die waren irgendwie verzweifelt, weil er, glaube ich, irgendwie die Betonung immer auf dem ersten Takt gesetzt hat und die immer meinten so, was macht er da, warum tut er das?
Ja, und das fand ich so witzig, weil der Film so all in all, also das wäre das Einzige gewesen, wo er hätte authentisch sein müssen. Und der, also es ist einfach, es ist so ein Humbug, dass der Film bei den Oscars nominiert war, wirklich.
Ja.
Ja, schön. Das war noch mein Take, den ich noch bringen wollte, weil ich fand das so witzig. Das ist 6 Jahre lernt er das und dann nach 6, also was hat er denn die 6 Jahre gemacht?
Ja,
letzte Bank gedrückt wahrscheinlich.
Ich weiß auch nicht genau, aber 6 Jahre, also da kannst du wirklich die Ausbildung machen. Irgendwas muss er in der Zeit rumgepimmelt haben oder sowas.
Naja, aber damit kann man sich ja schon mal brüsten, dass man das 6 Jahre gemacht hat, ne? Also vielleicht hat er vor sechs Jahren irgendwie angefangen und dann 2 Wochen bevor es losging, ach ja, warte mal, oh scheiße, ich habe die Bücher immer noch hier liegen, immer noch nicht gelesen. So. Ja, klassischer Student, würde ich mal einfach bauen.
Und dann hat er so kurz eine Nacht vor der Prüfung schnell alles so unter das Kopfkissen gelegt und sich
Tutorials
so
angeguckt auf YouTube.
Ja, passt kaum, reicht.
Ja, na gut, da, dann haben wir den Willi und den Maestro hier auch abgehakt für heute.
Yes.
Sehr gut. Aber Timon, wir haben vor all unserem ganzen Trubel jetzt, haben wir einen Film gesehen, an den ich mich kaum noch erinnern kann, weil es schon so lange her ist gefühlt.
Stimmt, ja.
Aber lass doch einfach mal drüber reden.
Wir waren in Dune 2, ja. Haben Marcel und ich uns zusammen angeguckt, nachdem wir den ersten schon gesehen und gefeiert hatten, waren wir vor der Oscar-Veranstaltung, also vor der Oscar-Folge schon im Kino gewesen und haben uns das Ganze reingezogen und wollten da jetzt nicht in den Special-Folgen drüber reden, deshalb heute hier. Und man muss sagen, der ist so gut bewertet mit 8,8 auf IMDb. Der liegt auf Platz 14 der IMDb-Bestenliste. Also der hat sich ganz, ganz oben eingereiht. Ja.
Sollen wir den dann auch offiziell mal in unsere Hall of Fame mit aufnehmen, mit Ansage, so Platz 14 und so, würde ich sagen, ist angebracht, oder?
Ja. Platz 14, Dune, Part 2, aus dem Jahr 2024 von Denis Villeneuve.
14th place, Dune, Part 2, from the year 2024. And the director is Denis Villeneuve.
Yes, der zweite Teil. Also wenn ihr den ersten nicht gesehen habt, dann braucht ihr da nicht ins Kino gehen.
Ja, also die sind halt schon sehr eng verwandt miteinander, die Filme. Ne? Also das ist schwierig, den einen oder den anderen zu sehen. Aber damit alle Bescheid wissen, Timo, komm, wir ziehen das jetzt komplett durch hier. Lies doch mal vor, worum es geht in dem Film.
Paul Atreides schließt sich mit Shani? Und den Fremen.
Hast du den Film gesehen?
Ja, ich weiß den Namen, ja. Und den Fremen zusammen, um sich an den Verschwörern zu rächen, die seine Familie zerstört haben.
Ja.
So einfach ist es doch. Und ich habe
so einfach
vorweg gemerkt, so gern ich den ersten mochte, ich war nicht komplett drin in der Lore und wir haben uns alle nochmal entweder den Film rewatcht oder die Zusammenfassung durchgelesen, damit man nochmal beim aktuellen Stand ist, was eigentlich genau im ersten Teil passiert ist.
Ja, man muss halt einfach dabei sagen, dass der erste Teil eigentlich nur eine Story-Einführung ist, ne? Und das ist, ich finde, sogar noch krasser als bei Herr der Ringe damals gewesen. Da waren ja die Gefährten eigentlich auch nur erstmal so der Anfang, ne, die Charaktere einzuführen, diese Welt einzuführen. Und das fand ich bei Dune noch kleinlicher. Also da waren ja so viele Infos im ersten Teil.
Ja, die Welt ist auch größer. Also du hast irgendwie 5 Völker und so und bei Herr der Ringe wird dann mal so eine neue Figur eingeführt. Das war hier deutlich ausführlicher. Aber ja.
Die lassen sich auch über die 3 Filme insgesamt auch mehr Zeit, neue Völker und sowas einzuführen, ne? Und hier war es halt alles auf einmal und los geht's.
Genau.
Ja, aber Dune Part 2 hat das, was Dune Part 1 nicht gemacht hat, dafür umso besser gemacht, finde ich. Und zwar geht's jetzt endlich mal richtig zur Sache. Also es ist halt nicht nur, ey, das ist der, das ist die und die sind so verwandt und die machen das deswegen, sondern es ist rein.
Ja, du bist rausgekommen aus dem Film und ich glaube, du warst so derbe geflasht. Ja, man hat das Funkeln in deinen Augen gesehen.
Ich hatte das Gefühl, ich habe eine kleine Revolution auf der Leinwand gesehen. Das klingt jetzt immer so, als würde ich das jetzt so, ich überhype es tatsächlich so ein bisschen, aber so für mich ist der Film ein Paradebeispiel dafür, wie man mal auf eine andere Art und Weise Storytelling betreiben kann. Also da sind so viele neue Ideen, die Geschichte zu erzählen, ohne dir es explizit ins Gesicht zu drücken oder sich an irgendwelche Konventionen zu halten. Und mal abgesehen von diesem absolut wahnsinnigen Visuellen, was da mit einhergeht. Ja. Ich war einfach begeistert, ne? Großartig.
Also ich hatte vorher einen Artikel gelesen, dass Danny Villeneuve mal meinte, das Fernsehen hat sehr viel am Film verändert. Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, kaputt gemacht, aber hin von Bild zu Dialogen. Weil im Fernsehen wurde auf den kleinen Fernsehern sehr wenig große Bilder gezeigt, sondern einfach Dialog, Dialog, Dialog. Und das ist ja auch was, was wir ganz oft auch kritisieren in Filmen, gerade ich, dass ich sage, ja, okay, alte weiße Männer reden. Und Danny Villeneuve möchte da aktiv gegenarbeiten. Und das merkst du hier. Er hat gesagt, das Beste an Kino ist, wenn du rauskommst und mega krasse Bilder gesehen hast, über die die Geschichte erzählt wurde und du gar nicht gemerkt hast, dass gar nicht so viel geredet wurde. Und das, genau, das wurde hier richtig, richtig gut umgesetzt. Also sehr große Bilder, sehr schöne Bilder auch. Also ganz, ganz geil inszeniert, dass man sagt, okay, das muss man sich eigentlich auf jeden Fall im Kino angucken, weil sonst bockt das nicht auf dem Tablet oder irgendwie sowas.
Ja, Dune auf dem Tablet gucken ist Sünde einfach. Im Flugzeug. Einfach. So, ja. Im Flugzeug. Oi, oi, oi. Ja, aber das, was du sagtest, da kann man als Beispiel mal, das wurde ja im ersten Teil schon angeteasert am Ende, dass halt, beziehungsweise es wird halt überall im Internet auch gespoilert, also können wir auch einfach drüber reden, dass die, die Fremen auf den Würmern reiten können. Mhm. Und ich fand das sehr spannend zu sehen, weil es bedarf keiner Worte, wie das funktioniert, weil die es nur mit Bildern so gut erklären, dass du überhaupt keine Fragen mehr hast. Also du hast da riesige Sandwürmer und im ersten Moment stellen sich dir 1000 Fragen. Wieso tauchen die nicht unter, wenn da jemand da ist? Wieso können die überhaupt da irgendwie draufklettern oder wie auch immer? Und alles wird so in kurzen Sequenzen toll erklärt, dass die halt da hochklettern, sich an den Atemöffnungen, die Atemöffnungen von den Würmern öffnen, somit können die nicht untertauchen, damit drehen die sich auch nach oben, dass sie quasi keinen Sand in diese Löcher bekommen, etc. Also es ist halt so, an so vielen Stellen so toll erklärt, ohne dass was erklärt wird. Und deswegen, also das ist für mich ganz, ganz hohe Filmkunst, ganz, ganz großartig gemacht.
Auch wirklich bildgewaltig. Es gibt ja diese Parallelhandlungen mit den Antagonisten, mit dem anderen Volk, die die seine Familie da umgebracht hat. Das wird dann teilweise nur in Schwarz-Weiß inszeniert und so. Also sieht auch richtig geil aus. Das sind die
Planeten.
Austin Butler.
Denis Villeneuve hat überlegt, dass er alles, was auf den verschiedenen Planeten ist, optisch auch visuell anders darstellt. Mhm. Das war im ersten Teil noch nicht ganz so krass. Also dieser Heimatplanet von den Atreides, das war ja ein sehr grüner Planet mit viel Wasser und so. Also genau das Gegenteil von diesem Wüstenplanet. Und der Planet von denen, die, habe ich auch den Namen vergessen, wie sie heißen, ne, wo Austin Butler quasi dann auch herkommt und dieser Baron auch herkommt. Der Planet, der ist halt fast so komplett steril, schwarz-weiß gehalten, ganz wenig Farbe. Und das ist visuell einfach so großartig gelöst. Wie gesagt, ich bin
Harkonnen, also übrigens heißen die.
Harkonnen, ja,
Harkonnen.
Genau.
Harkonnen.
Harkonnen. Mein Gott, Junge. Ja, vielleicht beim dritten Teil merke ich mir den Namen einfach endlich mal. Das. Aber auch großartig besetzt, muss man auch sagen.
Ey, also, ja, krass, wirklich. Und ich bin auch überrascht, wie erfolgreich Timothée Chalamet gerade ist. Ich war ja schon länger ein Freund von ihm, aber er macht das auch sehr, sehr gut. Und ich mag auch die Figurenentwicklung. Also, das ist ja auch immer ein Problem bei ganz vielen Filmen, dass du dir denkst, ja, wo wollen die eigentlich hin? Und hier in dem zweiten Teil ist er halt von, ja, scheiße, ich bin jetzt hier gestrandet und die Leute finden irgendwie, ich bin krass, aber ich sehe mich nicht so, hin zu, ja, okay, ich nehme jetzt diese Rolle einfach an. Ich muss ein bisschen Kritik bringen. Mich hatte der Teil so in der Mitte ein bisschen emotional verloren. Also, das ist sehr bildgewaltig, sehr groß, aber dadurch hat man die Gefahr, dass es so ein bisschen unemotional wird und man es emotional verliert, weil es dann zu groß ist, was ja auch Superheldenfilme irgendwann haben oder so. Und da hatte ich so ein bisschen Schiss oder ich habe so ein bisschen gemerkt, am Anfang hatte ich das nicht und am Ende hatte ich es auch wieder nicht. Da gibt's ja so einen persönlichen Zweikampf und da war ich wieder komplett emotional auch drin. Also er hat es dann auch wieder geschafft, den Bogen zu schlagen. Ist auch meckern auf hohem Niveau, wie gesagt. Und ich habe das Ganze dann am Ende auch mit einer 9 bewertet. Also das war so der Punkt, wo ich mir dachte, ja, den ziehe ich ab auf jeden Fall. Ansonsten gerne
mehr. Das halt auch dann Geschmackssache, ne? Weil das hatte ich tatsächlich gar nicht das Problem. weil ich es auch nicht vermisst habe. Ne? Das ist eine Sache, in dem Moment war mir die Spannung einfach wichtiger als die Emotionalität, weil ich eigentlich schon so tief drin war. Also der Film, der hat mich eingesogen. Ne? Das ist ja so ein immersives Ding. Die Soundkulisse, die Musik, die Visuals. Und ja, ich gebe dir recht, so in der Mitte, gerade wo es darum geht, dass er diesen Trank auch trinkt.
Genau.
Die Szene war sehr wirr. Da wirkte so, als hätten sie das sehr sporadisch mal eben schnell eingekürzt noch, weil der Film vielleicht zu lang war oder so. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten fällt mir auch wirklich nicht viel ein, woran man kritisieren könnte. Ich find's halt auch cool, dass ich habe das den von 1987 halt noch nicht gesehen von David Lynch. Aber da gab's halt dann auch, im Nachgang habe ich mich viel erkundigt, wie da so die Unterschiede waren. Und das Ganze basiert ja auf diesem Roman, ne? Der erste und zweite Teil von Dune, den wir jetzt haben, ist halt der erste Roman von Dune. Und da hat Denis Villeneuve auch viel an der Story nochmal geändert, weil der Autor von Dune, wie auch immer er heißt, weiß ich gerade nicht auswendig, der war selber, nachdem er das Buch rausgebracht hat, unzufrieden, wie die Story um Chani sich entwickelt hat. Weil im Buch ist Chani eine, die folgt dem Messias da quasi blind und vergöttert ihn einfach mit und akzeptiert alles, was da passiert. Und Chani, die halt von Zendaya gespielt wird in dem Film, die ist jetzt eine sehr eigene Persönlichkeit und findet halt nicht alles geil, was da passiert. Das passiert im Prinzip erst im nächsten Buch eigentlich. Und das fand ich schön, dass da direkt agiert wurde und nicht einfach eins zu eins eine Vorlage umgesetzt wurde, die einfach besteht, sondern dass die sich überlegt haben oder dass Denis Villeneuve sich überlegt hat, an welchen Stellen können wir es noch verbessern? Und der Autor war halt da absolut d'accord mit. Und das fand ich auch gut, weil du halt da nicht nur diese alle rennen halt diesem Messias hinterher machen einfach alles, was er hat. Sondern es gibt auch Kritiker in den eigenen Reihen, was vorher nicht so der Fall gewesen wäre.
Ja, aber finde ich gut, dass das so gemacht wird. Und man muss auch sagen, also wir haben dann auch drüber geredet, es ist wirklich alles so perfekt eigentlich umgesetzt. Die Musik passt dazu, die Kostüme, das Make-up, also dieser Hakon-Baron da, wie er da sitzt mit seinem ekligen Fettsuit. Es sieht alles so hochwertig aus und das ganze Ding kostet 190 Millionen. Das ist so günstig für so einen krassen Film, dass wir auch gesagt haben, irgendwas läuft bei den anderen Studios falsch, wenn so ein Film keine 200 Millionen kostet. Und ich guck mal gerade nach. Das hat man nämlich, glaube ich, auch als Beispiel genommen.
Ja, diese Vergleiche mit den anderen, mit diesen letzten Marvel-Filmen und so, also da kannst du dir nur an die Birne fassen, was dann andere Filme, wo wir hier sitzen und sagen, was für eine Scheiße war das, die dann fast das Doppelte gekostet haben. Wo ist das Geld hin?
Und es sieht fucking so, Geld? Also es sieht so hochwertig alles aus.
Ja.
Ich glaube, Aquaman oder so hatten wir als Referenz dazu gezogen, ne?
Und Ant-Man and the Wasp,
also,
Quantumania.
Ja, Aquaman, der zweite Teil hat 205 Millionen gekostet. Der war einfach 100, jetzt muss ich noch mal genau gucken, bevor wir hier Scheiße labern. 160? 100, 190, okay, doch, 15 Millionen teurer war Aquaman 2 als Dune 2. Und ich verstehe nicht, wo diese Kohle hin ist.
Das ist einfach verbranntes Geld, ne?
Aber das
ist einfach
das
Geldverbrennungsmaschine.
Das hatte ich auch gelesen, dass sie halt sehr viele Special Effects händisch machen. Also die stehen dann da auch im Sand und pusten dir den Sand in die Fresse. Es sieht besser aus und es ist auch günstiger. Und das ist eigentlich auch der Weg, wie man es macht, dass man versucht, einfach das bestmögliche Ergebnis zu erzeugen, damit die Leute da Bock drauf haben. Und das hat ja funktioniert, weil der erste so gut war, dass der zweite auch gut läuft. Der hat jetzt schon über eine halbe Milliarde eingespielt. Ich hoffe noch viel mehr, dass hoffentlich auch der dritte Teil kommt. Und dann sind wir gerade dabei, dass wir endlich wieder eine geile Trilogie, eine Fantasy-Trilogie haben. Was früher Star Wars war oder Herr der Ringe, ist jetzt für unsere Generation Dune. Und finde ich sehr, sehr schön, dass wir da so dabei sein können im Kino.
Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ant-Man and the Wasp Quantumania hat 275 Millionen gekostet. Also,
mein Gott.
Also, ich habe immer wieder das Gefühl, da reden wir ja schon seit Monaten drüber, es passiert gerade was. Wir sind gerade im Wandel, Hollywood verändert sich und das ist gut so. Und gerade so ein Film haut dann noch mal krass in diese Kerbe rein. Ne? Da tut den Leuten, die nur Scheiße produzieren und sich das Geld in die Tasche stecken, da tut noch mal extra weh, wenn die merken, okay, die Leute wollen wirklich gute Filme gucken. Das ist ja eine ganz tolle Überraschung.
Und da haben wir ja überhaupt nicht mit gerechnet. Ich bin so froh, dass das auch funktioniert, dass die Leute die auch wirklich annehmen und gucken, weil das wäre ja das Schlimmste, wenn er dann irgendwie so bei 100 Millionen einpendelt und dann das Studio sagt so, nee, komm, das lassen wir.
Und das fand ich aber auch ein sehr interessantes Vorgehen, dass die vorab gesagt haben, wenn Dune 1, nee, warte, wie war das nochmal? War das schon bei Dune 1, dass sie gesagt haben, wenn der nicht genug einspielt, kommt Dune 2 nicht?
Ja, ja.
Und dasselbe haben die jetzt, also die gehen die ganze Zeit so krasse Risiken ein und gehen voll aufs Ganze. Und das merkst du halt, dass jeder, der da irgendwie dran beteiligt war, egal ob das jetzt Hans Zimmer ist, der gefühlt schon die nächsten 5 Filme als Soundtrack vorbereitet hat, oder ein Denis Villeneuve, der gefühlt da seit Jahren irgendwie tief drin steckt, oder die Schauspieler, die zum Beispiel Zendaya oder, wie heißt sie nochmal, Florence Pugh, die nur, also die bei den Filmen zugesagt haben, obwohl die eine Screentime hat von, ne, Florence Pugh waren jetzt auch nur so 15, 20 Minuten. Zendaya war ja auch im ersten Teil fast gar nicht zu sehen. Und im zweiten Teil, spoilere ich jetzt mal nicht, ist noch eine große Schauspielerin dabei, die kaum Screentime hatte. Und die machen nur mit, weil die wissen, ich könnte im nächsten Teil mehr Screentime bekommen. Die trauen so sehr diesem Projekt. Und das merkst du halt in jeder Phase dieses Films. Das ist unfassbar, wie viel Liebe da drin steckt. Und deswegen, da wird mein Hut gezogen.
Ja, auf jeden also Fall. Also Danny macht gerade sehr, sehr viel richtig. Und du meintest es, glaube ich, auch, dass man merkt, dass alles, was er bisher gemacht hat, auf diesen Punkt hinausläuft. Also alle Filme, Blade Runner, die Frau, die singt, Arrival und so, alles merkst du, packt er, was er kann, in diesen Film rein und produziert da das bestmögliche Ergebnis. Also auch verdient, dass er auf der besten Liste ist. Über Platz 14 kann man natürlich streiten, das ist dann einfach Geschmackssache. Aber ich habe jetzt beide, den ersten und zweiten Teil, mit einer 9 bewertet. Das ist
Der erste war bei mir eine 9, der zweite eine 10. Also für mich war aber auch der erste Teil, der steigt auf und fällt. Nee, wie heißt das Sprichwort noch mal? Der Hilf mir!
Ich weiß nicht, welches Sprichwort du meinst.
Dieses, es steht und fällt, das meinte ich. Es steht und fällt mit dem zweiten Teil. Weil der erste Teil funktioniert nicht ohne den zweiten Teil. Wenn der zweite Teil scheiße gewesen wäre, wäre der erste Teil im Prinzip rückwirkend auch scheiße geworden. Natürlich geile Visuals, aber wenn die Story nicht liefert, kannst du es vergessen. Und deswegen auch noch mal ein kleiner Appell, weil ich habe letztens erst mit einem Kollegen drüber gesprochen, der sagt, boah, ich fand den ersten Teil ich weiß nicht, ob ich den zweiten gehen soll. Guckt euch den zweiten an.
Ja.
Wenn ihr den ersten geguckt habt und den von der Optik her großartig fandet, zieht euch den zweiten rein, weil das ist kein vollständiger Film, Teil 1. Das ist die Hälfte von dem,
und was ihr quasi normalerweise ist der zweite ja immer so dieser Mittelüberbrückungsteil. Und das Finale kommt dann immer im großen dritten. Also wenn er das noch steigert, dann freue ich mich sehr auf den dritten.
Ja, ist ja jetzt im Prinzip das erste Buch auserzählt, aber da gibt's ja, glaube ich, noch 6 oder 5 andere Bücher. Dementsprechend ist da noch Potenzial
dafür, weitere Filme. Ja, ich hatte gehört, dass das zweite Buch auch gut ist, so, und die so zusammen immer gesehen werden und die anderen sind dann so Add-ons.
Ja, so DLCs, ne? die das Universum nochmal erweitern.
Ja, ja, genau. Und der dritte Teil soll dann wohl nur über das zweite Buch gehen und dann würde das ja auch passen, weil Denis Villeneuve dann auch gesagt hat, so die Bücher und dann reicht's auch.
Ja, ist auf jeden Fall viel, also am Ende des Films wird sehr viel versprochen, was im dritten Teil passieren könnte. Da bin ich, also.
So, und dann, Prognose, wird das Ding aufgekauft von Disney und wir können uns über 7 Spin-off-Serien freuen und 3 weitere Filme und dann wird's richtig scheiße.
Nein! Aber ich sag mal so, das kann uns jetzt hier keiner nehmen.
Ja,
so, das ist halt so. Also da muss man halt irgendwann mit leben, dass das dann kommerziell wird an irgendeinem Punkt, ne, wo dann auch Denis Villeneuve dann vielleicht die Kontrolle verliert oder so. Und dann haken wir das Thema ab und genießen einfach die Filme, die noch da sind. Weil die Filme, die da sind, außer die kommen wie Steven Spielberg und George Lucas auf die Idee, eine digitale Überarbeitung zu machen, dass da plötzlich alle statt Waffen Funkgeräte in der Hand haben oder animierter Jar Jar Binks durch die Wüste stapft, keine Ahnung.
Ja, bitte.
Aber trotzdem, das ist, ja, das kommt auf, sollte in jeder guten Filmsammlung jetzt mittlerweile drin sein. Für mich absolut eine 10.
Ja.
Also keine Frage.
Für mich absolut eine 9, aber schön, dass wir das gesehen haben und dass wir das erleben dürfen.
Yes, yes, yes.
Ja, soll ich mal mit einem anderen geilen Film weitermachen, den ich gesehen habe?
Ja, mach mal. Dann machen wir da, dann gucken wir. Du lachst schon, da freue ich mich jetzt. Aber was hast du mitgebracht, Timon?
Ja, es war wieder James-Bond-Zeit. Yes!
Jawohl. Okay. Ja gut, was haben wir heute auf der Speisekarte?
Der vierte Film, Thunderball, oder wie er im Deutschen heißt, Feuerball.
Ja, stimmt, ja.
1965. James Bond muss wieder in den Einsatz, weil die Spectre-Organisation zwei nukleare Sprengköpfe geklaut hat und die NATO oder irgendwie die internationale Gemeinschaft erpresst. Wenn die nicht 100 Millionen zahlen, dann werfen sie diese Bombe irgendwo ab.
Jo, Klassiker, ne?
Und dann wird natürlich James Bond losgeschickt, das Ganze irgendwie wieder zu lösen. Klar, der alleine. Und
jo.
Ja, also irgendwie, ich hatte ja jetzt die ersten drei gesehen und jetzt den, und das war mit Abstand der schlechteste auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie, er fühlte sich so an, als hätten sie auf, also die falschen Punkte verstärkt und die richtigen Punkte abgeschwächt. Also es gibt
super.
Die Story ist echt langweilig, so, es passiert nicht so viel, dass man sagt, oh, jetzt bin ich hier aber voll dabei. Es gibt keine coolen Gadgets oder irgendwie sowas. Dafür sehr viel Frauen. Sehr, sehr viel Frauen, die auch gefühlt alle sehr ähnlich aussehen, nur dass man immer die ganze Zeit überlegen muss, ja, welche ist es jetzt? Und James Bond die ganze Zeit versucht, alle Frauen flachzulegen, was wirklich irgendwann ätzend ist. Also du kannst es prognostizieren, eine Frau, oder es kommt nur ein Motorrad an und du weißt, ah, okay, gleich nimmt sie den Helm ab, es ist eine Blondine, so und so, weißt du? Oh, nee. Und am Anfang schon wieder dieses, ich kann es gar nicht beschreiben, also er versucht, die Frauen zu verführen, ohne dass sie wollen. So, und das ist so unangenehm zu sehen.
Schön, toll.
Ne? Und
okay.
Also du denkst dir die ganze Zeit, okay, ja, nukleare Sprengköpfe, es ist voll wichtig. Nein, er muss da irgendwie noch mit der einen und dann mit der anderen. Und also die ganze Zeit geht es gefühlt nur darum. Und leider wurde dann sehr vieles irgendwie außer Acht gelassen. Und ich habe das Gefühl, das wurde halt eingebaut, damit die zahlungskräftige Männerschaft, die sich die Filme anguckt, noch mehr reingeht und sagt, ah, ja, ist aber was fürs Auge geboten. Und da wurden leider sehr viele Sachen dann weggelassen. Und ja, der Rest war jetzt auch nicht so spannend. Es gab ein paar coole Unterwasserszenen, die waren für damals wahrscheinlich ein bisschen revolutionärer.
Revolutionär.
Genau. Ja, also da wurde viel so unter Wasser gefightet, weißt du?
Oh, okay.
Also wenn irgendwie die Spectre-Organisation gegen die Geheimagenten unter Wasser fightet, so die Taucher gegen die Taucher, das sieht dann schon ganz cool aus. Aber es gibt auch ganz viele Szenen unter Wasser, die einfach extrem langgezogen sind und wo auch nicht wirklich was passiert. Und dann, ah, und jetzt wird noch mal getaucht und jetzt muss er dann noch mal hin und so. Also, ja, das war irgendwie nix. Ich habe den jetzt mit einer gnädigen 4 bewertet, aber die Stimmung in meiner Gruppe war eindeutig, dass sie gesagt haben, also irgendwie haben wir uns da eher durchgequält.
Der Trailer sieht auch so scheiße aus, der hier die ganze Zeit auf IMDb läuft, ne? Also ich höre ja nix, aber also das sieht halt einfach wie so ein James Bond
Fake
aus, ne? Also es hätte irgendjemand gesagt, das kann ich auch, gar kein Problem. Aber warum heißt der Film denn jetzt Thunderball oder Feuerball? Hat das irgendeinen Sinn?
Keine Ahnung, wüsste ich jetzt gar nicht. Keine
Ahnung.
Wahrscheinlich
wegen der Bombe, ne? Weil dann bumm und dann hast du Feuerball wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich irgendwie ist das, keine aber Ahnung. Ich weiß es auch nicht.
Ach du meine Güte, ey. Ja.
Also ich bin gespannt. Es geht natürlich weiter. Ich wollte nur diese Dauerreihe vervollständigen. Es gab auch so ein, also der Bösewicht hat auch so ein Haibecken, wo er dann seine Gegenspieler irgendwie reinwirft und die Haie dann fressen lässt.
Und aber das ist ein Klassiker. Haibecken,
ja,
ist ein,
aber das Becken ein
Bösewicht-Klassiker.
Also das Becken sieht aus, als könntest du da drin stehen. So, und zwar so stehen, so bis zur Hüfte höchstens. Wo dir tun die Haie mehr leid, als dass du Angst vor ihnen hast, weil du dir denkst,
oh
so,
Gott.
Warum müsst ihr darin gehalten werden?
Ach du Scheiße.
Es gibt,
aber ist das, ist,
ja.
Ach so, ja, erzähl weiter erstmal.
Ich wollte sagen, es gibt noch einen mit Sean Connery.
Ja.
Das ist, man lebt nur zweimal. Dann kommt Lazenby. Dann kam noch mal Connery und dann ist Roger Moore, der quasi die Rolle dann übernommen hat. Also,
ja.
Es bleibt weiterhin spannend in diesem Kosmos.
Ja, was ich gerade fragen wollte, ist das der erste Film, wo Ian Fleming gestorben ist, zufällig?
Oh, das
war da nicht irgendwas?
Ja, das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, gesagt, ne?
Genau, weil dann wird sich die ganze Sache auch aufklären, dass da irgendein Trottel ohne die Führung von Ian Fleming,
ja,
weil der
aber,
steht auch nicht mal beim Drehbuch dabei.
Aber die Buchvorlage, die gab's ja, glaube ich, schon trotzdem.
Ja, steht da drin und so vernaschte er weitere 20 Frauen. Ja, wahrscheinlich. Also, weiß ich nicht, ob das so im Sinne von Ian Fleming war alles, aber gut, dafür müsste man vielleicht die Bücher dann erstmal gelesen haben.
Ja, kann ich ja auch jetzt nicht genau sagen.
Sehr, sehr.
Und also, wenn ihr 8 Frauen castet, die ja irgendwie alle da vernascht werden sollen, dann castet die bitte so, dass man die auch unterscheiden kann, weil die sehen alle gleich aus.
Zumindest andere Haarfarben.
Ja, das war so ein bisschen der Fall, aber
ach so, ja, okay, ja, dann.
Und ja, es ist irgendwie alles
es ist aber interessanterweise ist Feuerball, boah, der Name ist doch so scheiße, ne? Feuerball besser bewertet mit 0,1 besser bewertet als Man lebt nur zweimal, ne?
Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, dass jetzt, weil der danach im Geheimdienst ihrer Majestät ist dann noch mal 0,1 schlechter und Diamantenfieber danach noch mal 0,2 schlechter.
Oh, Junge, da hast du aber noch eine Reise vor dir. Lecko.
Es gibt auch so eine Action-Szene relativ am Anfang, weil Bond ist irgendwie auf Recovery oder Reha, wie man auf Deutsch sagen würde. Und da muss er auf so eine Streckbank, wo er natürlich nur mit so einem Handtuch bekleidet liegt. Warum auch immer er keine Hose da anhaben muss. Und so eine Blondine, die da irgendwie die Schwester ist, die schnallt ihn dann darauf fest und dann soll er so gestreckt werden in so einer Bewegung die ganze Zeit, dass er so vor und zurück bewegt wird, was dann schon in so eine gewisse Richtung geht. Und dann kommt aber ein Bösewicht und dreht es ganz hoch und plötzlich ist es ganz schnell. Und diese Action-Szene ist so komisch gedreht die ganze Zeit. Also seine Perspektive ist so mega wackelig und dann also so, wenn er gefilmt wird und dann wird aus seiner Perspektive gefilmt, dass es immer so ganz schnell vor und zurück geht. Und du denkst dir so, was habt ihr euch denn bei dieser Szene gedacht? Warum macht ihr das denn so kacke? Also ich weiß auch nicht, was das irgendwie sollte.
Aber einen Reha-Film von James Bond würde ich mir schon angucken.
Ja, aber nur den Reha-Film wirklich, also ja, ohne Action.
Ja, dann verführt er irgendwelche rüstigen Damen in der Reha-Klinik. Weiß ich auch nicht.
Ich weiß auch
nicht. Es ist ja,
es gibt ganz kurz am Anfang eine Szene, die ist ganz cool. Da wird Spectre gezeigt, die Geheimorganisation oder wie sie im Deutschen heißt, Phantom.
Gott.
Und da sitzen die einzelnen Nummern, glaube ich, haben die nur einen Namen? Ich glaube, ja, irgendwie so 7 oder so. Sitzen dann da in so einem Geheimraum und erzählen dann, was sie für Pläne haben und wie viel Kohle sie damit verdient haben und so. Das sieht ganz cool aus. Das wirkt so ein bisschen so Geheimagenten-Bösewicht-mäßig. Na, dann wird einer, der einen schlechten Job gemacht hat, so gekillt. Der ist dann plötzlich einfach weg und dann ist der Stuhl leer. Also der Stuhl fährt so weg und kommt dann leer wieder. Und das hat zumindest so ein bisschen Flair. Und diese Geheimorganisation zieht sich ja so durch, Spectre. Also es kommt ja später noch mit also Blowfield, heißt er so? Der dann von Christoph Waltz gespielt wird.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Es gibt doch einen Film, der Spectre heißt.
Genau,
sogar.
Richtig.
Das,
ist
so der Vorletzte,
das, ist, ne? Das zieht sich ja immer noch durch. Die waren ja schon in den vorherigen. Und man hat Blowfield jetzt immer noch nicht gesehen. Und ja, irgendwann ist er halt gespielt von Christoph Waltz. Und
das ist der oberste Chef, oder was?
Genau, er ist quasi Spectre. 1, heißt er so? Ich weiß es nicht genau. Aber ja, das
wahrscheinlich.
Ist, genau, das ist diese Organisation. Blowfield, genau, ja. Und ja, das ist zumindest ein ganz cooles Theme, was sich so durchzieht, dass die immer so versuchen, Böses zu tun, Leute zu erpressen, Geld zu bekommen und sich auszubauen. Und dann ist James Bond da, der immer wieder deren Wege kreuzt. Aber ja, das ist jetzt nicht so ausgearbeitet. Und du siehst auch an den Filmplakaten, wenn hier so geworben wird. Warte, ich schicke dir mal ganz kurz. Ja, mal so, ne? Also das ist hier so ein.
Meinst du das bei IMDb, das Plakat?
Ja, hier so. Sowas, ne?
Ach, also, oh. Ja. Ja, hat viel mit James Bond zu tun.
Ja, ja, genau. Und dann wird er gefragt, was ist so sein Interesse? Und dann sagt er, Frauen und so, ne? Also, es ist.
Steht James Bond hinter der Frau auf dem Foto im Bikini? Oder?
Ich weiß es nicht genau. Ja.
Es ist so. Also, ich meine, es ist 60er, ne? Ist okay, gut, da war das noch nicht so.
Nee, gar, es war gar nicht. Aber man hat halt diesen Daniel Radcliffe-Vergleich, so mit der Rolle, der die Rolle anders interpretiert. Ja. Und das ist halt viel angenehmer, weil du halt siehst, okay, das ist menschlicher umgesetzt. Also auf seiner Arbeit lernt er auch mal eine kennen und da kommt es auch mal dazu und er verliebt sich auch mal und baut eine richtige Bindung auf. Aber da ist es so wie so ein Bock, der so, oh, wo kann ich denn als nächstes drauf hier? Also
wahrscheinlich nur ein kleiner Schritt noch zum Softporno wahrscheinlich, ne? Wo dann im Prinzip der eigentliche Aspekt mit Geheimagent ist auf einer Mission eigentlich völlig in den Hintergrund.
Ja, irgendwie schon, ja.
Also ich finde das von allen Aspekten in Bond-Filmen den absolut uninteressantesten. Ich habe auch nie verstanden, dass früher immer, ne, da war noch so die Pierce Brosnan-Zeit, da habe ich das so in den Nachrichten noch so im Kopf gehabt oder in so Talkshow oder was auch immer, da haben die dann über das neue Bond-Girl gesprochen und dat, ich denke mir so, ja, ist ja okay, das ist schön, dass die Frau dann auch irgendwie Aufmerksamkeit bekommt, aber die ist ja auch eigentlich nur da, um optisch zu begeistern.
Ja, ja, genau.
Die hat ja keinerlei Sinn in diesem Film. Das ist ja einfach nur, die ist da, um flachgelegt zu werden. So. Und das ist doch bescheuert.
Ja, ich hoffe, das ändert sich in Zukunft. Ich bleibe natürlich weiter dran für euch. Aber
ja, ja, ja.
Ah, hier ist auch ein schönes Plakat. Also da siehst du, genau, drei Frauen waren es offensichtlich. Aber
ja, das sind auf jeden Fall Plakate, die sich wahrscheinlich so einige Männer in Hobbykeller gehangen haben.
Ja, genau, richtig.
Da kann man mal schön, toll, Bikini hat die Frau aber auch an hier.
Ja, also warum das jetzt so abgekultet wurde, das war mir jetzt nicht so ganz klar. Naja, haben wir das auch wieder erledigt.
Ja, es ist, aber ich ziehe meinen Hut, dass du das echt durch. Ich glaube, ich werde mir die Filme, also wenn, dann wirklich nur, wenn ich nichts anderes mehr zu gucken habe, nochmal komplett durchziehen. Also, das weiß ich auch nicht. Also das ist, ich bin mit jedem Film, den du hier vorstellst, weniger erpicht darauf, das zu sehen.
Aber ich freue mich, wenn man dann, wie gesagt, den Wechsel sieht zu Roger Moore und dann zu Pierce Brosnan, weil ich glaube, dann ist auch so eine Zeit, wo die Filme dann auch wieder ganz anders aussehen. Und das ist wirklich, das läuft für mich jetzt unter, ja, war eine andere Zeit.
Ja,
aber wenn es dann so Richtung 90er, 2000er geht, dann sind die, glaube ich, auch ernstzunehmender.
Ja, ist halt Popkultur, ne? Ist halt wirklich ein Zeitgeist der Popkultur.
Ja, ja, genau. Ja, also es ist vielleicht auch ein bestimmter Spiegel der Gesellschaft so damals.
Oh, Junge. Ob man den haben möchte. Ui, ui,
war eine andere Zeit.
Ja, naja. Aber zumindest können wir es richtig einschätzen heutzutage. Das ist ich glaube, so die Anfang der 2000er war noch so diese Zeit, wo der größte Teil der Bevölkerung sehr unsicher war, wie er mit diesem Thema umgehen soll. Und wir sind ja heute, also ich sag mal zumindest die jungen Generationen sind ja durchaus aufgeklärter und checken, dass das vielleicht jetzt nicht mehr so cool ist, sowas zu machen.
Das weiß ich auch nicht. Lassen wir das einfach, reden wir über andere Sachen. Hast du noch was gesehen oder sollen wir
Ich habe noch was mitgebracht. Da kannst du dir gerne aussuchen. Ich habe zwei Filme und einen davon würde ich vorstellen.
Ja.
Der eine ist eine aktuelle Komödie und das andere, das ist ein sehr ausgefallener Film aus Ende der 90er.
Okay. Ich nehm die Komödie.
Die Komödie, okay. Dann rede ich über einen anderen Film nächste Woche. Huh.
Ja.
Es ist ein Film aus diesem Jahr von Prime Video.
Also ein Prime Video. Ich ahne etwas und ich hoffe, es ist das.
Es ist ich denke.
Ist es mit John Cena?
Es ist mit John Cena. Ja. Ricky Stenicki.
Ja.
Ricky Stenicki.
Ich habe den Trailer gesehen.
Der wurde mir bei IMDb vorgeschlagen und ich fand die Besetzung sehr, also allein das Plakat, wo John Cena in einem Schulmädchenkostüm auf dem Boden kniet, auf dem Plakat, ist für mich so, okay, du hast mein Gehör, worum geht es? Und da kann ich einmal kurz drauf eingehen. Da geht's drum, dass, da ist so eine kleine Freundesgruppe aus drei Jungs, die fangen quasi am Anfang des Films an und machen Streiche. Und ein Streich geht so schief, dass den da fast ein Haus abfackelt. Und weil sie Panik kriegen, erfinden die kurzerhand einen Freund, der Ricky Stenicki heißt. Und die kommen tatsächlich damit durch. Also die glauben wirklich, nachher, die Polizei glaubt, dieser Ricky Stenicki hätte das Haus angezündet. Und weil das so gut funktioniert hat, nehmen die einfach diesen Namen und benutzen den für jede Scheiße, die machen. Also in der Jugend ist es eher dann die ganzen Streiche, die halt veranstalten. Das sieht man dann halt nur in so einem kurzen Zusammenschnitt. Und dann später ist Ricky Stenicki eigentlich die Hauptausrede, falls sie mal von ihrer Familie weg wollen. Also so nach dem Motto, wir wollen nach Atlantic City. Ricky Stenicki hat leider wieder Krebs bekommen und wir müssen jetzt leider zu dem in Krankenhaus. Das ist dann quasi so immer die Ausrede. Die haben auch eine Bibel geschrieben. Die Ricky Stenicki Bibel, wo immer alles notiert wird, was die quasi allen erzählen, damit die immer dieselbe Geschichte haben und dann und sich gegenseitig unterstützen können. Also die bauen da im Prinzip über Jahrzehnte hinweg ein riesiges Lügenkonstrukt auf. Und dann kommt's dazu, dass dass die PartnerInnen, also ne, einer von den Jungs ist schwul, die anderen beiden haben eine Frau und die drei Partner von denen, die die kriegen das raus. Dass das nicht so ganz, also die, oder die fangen an zu zweifeln, sagen wir es mal eher so. Und bei dem letzten Trip, den die gemacht haben, haben die halt diesen besagten Schulmädchen John Cena kennengelernt, der ein absolut erfolgsloser Schauspieler ist in Atlantic City. Und da, und das ist wirklich, also da komme ich gleich noch zu, aber es gibt eine Szene, wo er auf so einer Stand-Up-Bühne steht und Lieder singt, der covert Lieder, so wie Weird Al, ne, Malkovich, aber jedes Lied handelt von Masturbation. Und dann steht er da verkleidet als verschiedene, wie zum Beispiel Britney Spears, wie man auf dem Cover sieht, und singt irgendein Lied von Britney Spears mit dem Thema Masturbation.
Toll.
So, und also total, also die Rolle, John Cena ist in diesem, der macht sich so zum Affen, ne? Also wirklich, der hat wirklich keine Scham vor nichts, der haut da wirklich auf die Kacke Franina Sonnenschein. Ja, und dann kommt es dazu, dass, um dieses Problem zu lösen mit den Partnern, engagieren die John Cena, dass er Ricky Stenicki spielt. Und er kriegt dann die Bibel und die Infos. Und dann geht's, mehr spoiler ich jetzt nicht, also wie es dann weitergeht. Mhm. Aber.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wie ist der Film, ist die Frage.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich bescheuerten Handlung und ich habe auch nicht ganz verstanden, wie das überhaupt durchgelassen wurde beim Skript. Aber offensichtlich hat Prime Video gesagt, yo, das ist es.
Also ich glaube, alleine der Stempel auf dem Cover mit Warning, an R-rated Comedy, hat vielleicht Prime Video schon gereicht. Vielleicht wollten die genauso was produziert, ich weiß es nicht.
Ja.
Also erstmal, die drei Jungs werden gespielt von Zac Efron. Der mittlerweile einen ziemlichen Wandel durchgemacht hat, muss ich sagen. Ich weiß nicht, hat er das nur für diesen Wrestling-Film gemacht? Also, der sieht ja komplett anders aus mittlerweile. Ne?
Ja, aber ich hatte auch mal irgendwie gelesen, dass er irgendwie so eine Verletzung hatte und deshalb so plastische Chirurgie in Anspruch genommen hat.
Ja, also der sieht halt wie ein komplett anderer Mensch aus mittlerweile.
Ja.
Und was ich auch spannend fand, einen von den dreien kannte ich gar nicht, aber einer, der wird von gespielt von Andrew Santino, den kenne ich aus dem Bad Friends Podcast. Der hat so einen Podcast, der sich zwischendurch, vielleicht kennt ihr den ja auch. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Scheiße, jetzt habe ich völlig den Faden verloren.
Wie der Film ist, wolltest du eigentlich sagen.
Wie der Film ist. Ja, fangen wir mal an. Der Film hat mich am Anfang überhaupt nicht begeistert. Also, ich habe den Film geguckt und dachte, oh mein Gott, was für eine Scheiße. Also, da sind teilweise wirklich am Anfang Gags bei, wo ich mir dachte, boah, Junge, ich werde in diesem ganzen Film nicht einmal lachen. Das wird eine heftige Katastrophe. Also der ist für mich straight up auf eine 4 zugelaufen.
Ja.
Das war wirklich übel am Anfang. Und dann muss ich sagen, ab dem Moment, wo John Cena, also diese Szene, wie ich gerade meinte, wo er dieses Stand-up-Ding hat, wo er da in irgendeinem Stripclub diese Masturbationslieder singt, ich muss schon heftig lachen, ne? Also es war schon verdammt witzig. Und dann beginnst du irgendwie die Charaktere zu mögen auf einmal. Und dann wird irgendwie auch spannend, schaffen die das jetzt irgendwie mit der Scheiße durchzukommen oder nicht? Das hat jetzt für mich nicht vollends gerettet, muss ich sagen. Also die zweite Hälfte habe ich ein paar Mal lachen müssen. Ist jetzt auch nicht, ich bin auch nicht in Gelächter ausgebrochen oder so. Aber am Ende bin ich auf einer 6 gelandet.
Ne? Oh, krass, immerhin.
Ja, aber wie gesagt, die erste Hälfte vom Film ist wirklich, also da musst du erstmal reinkommen in den Blödsinn, der da passiert.
Also ich dachte, das wird wirklich so eine 4, höchstens 5, aber eine 6 ist ja dann schon wieder 3 von 5.
Die haben mich irgendwie überzeugt in der zweiten Hälfte. Also die erste Hälfte fühlt sich absolut an wie ein Adam Sandler-Film ohne Adam Sandler. Also besser kann man es nicht beschreiben. Der Humor ist genau das, die Story ist genauso absurd. Also da haben eigentlich nur Rob Schneider und Adam Sandler gefehlt. Dann hättest du gesagt, okay, ja gut, das ist das, was ich erwartet habe. Aber irgendwie, ab dem Moment, wo dann John Cena sich in diese Rolle von Ricky Stenicki reingräbt, man kann ja schon mal so sagen, er macht das überraschend gut. Also der Charakter spielt diesen Ricky Stenicki sehr überraschend gut, wo halt keiner mit rechnet. Und dann wird es irgendwo spannend, weil es auch irgendwie dann so einen eigenen Charme mitbringt. Also ja, ist jetzt kein Banger, aber kann man mal sich mal geben, wenn man mal eine Abendlangeweile hat, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich denke schon, dass das funktionieren kann.
Ja, okay. Also ist so netter Content für zwischendurch.
Ja, es ist halt klasse. Also der Wertung nach eine klassische amerikanische Komödie, so dieses Standardzeug, ja. Aber bringt ein paar deutlich schlechtere Sachen mit als eine klassische amerikanische Komödie und viele bessere Sachen. Also sind auch ein paar coole Besetzungen mit dabei, mit denen ich so nicht gerechnet hatte. Zum Beispiel, wie heißt er? Ich habe vergessen mal seinen Namen. Der spielt William Macy. Der spielt zum Beispiel mit bei, wie heißt die Serie? Shameless spielt er den Frank Gallagher zum Beispiel. Der kennt ihn den meisten wahrscheinlich von her. Und der spielt da den Chef von den Jungs und so. Und dann hast du auch zwischendurch mal so einen Moment, wo du sagst, ach cool. So. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht, dass ich da in Gelächter ausgebrochen bin oder mich super dolle gefreut habe, dass der Film existiert.
Aber es klingt ein bisschen, als hätte man da mit so ein paar Kniffen noch deutlich mehr rausholen können beim Drehbuch.
Auf jeden Fall.
Ah, schade.
Auf jeden Fall. Das Potenzial war da, weil die Geschichte an sich ist eigentlich ganz witzig. Auch wenn ich sagen muss, an manchen Stellen durchaus fragwürdig, für wie normal das solche Sachen, dass man da seine Ehepartner oder seine Ehepartnerin die ganze Zeit anlügt und so ein Scheiß.
Aber das klingt so ein bisschen nach so einem Film, der in so 10 Ländern geremaked wird und wir dann irgendwann so mit Matthias Gott, Schweighöfer nein. und so nein. das gleiche nochmal sehen. Aber also so wie diese, es gibt ja so diese Komödien, die genau dieses Genre sind, so wird überall gecovert. Und auch da denke ich mir auch immer so, wenn ihr beim Drehbuchschreiben so ein paar Sachen anders gemacht hättet, dann wäre das eigentlich ein ganz stabiler Film. So.
Ja.
Und vielleicht
finde ich schade, ja so. dass das dann so von vorhinein schon als mittelmäßiger Film abgestempelt wird. Ne?
Aber also ich mag John Cena eigentlich auch echt gerne. Und ich finde ja auch schön, dass er auch jeden Quatsch irgendwie mitmacht. Und ich glaube, er hat so ein bisschen seine Rolle und seine Position auch gefunden. Der war ja bei Barbie auch in dieser absurden Rolle, jetzt das bei den Oscars und so. Und ich mag den eigentlich
halt null echt ernst, gerne.
Ne? Ja, vor allen Dingen, das ist ja, glaube ich, auch der Mensch, der die meisten Make-A-Wish-Wünsche aller Zeiten erfüllt hat.
Echt?
Ja.
Ach, cool.
Als Wrestler, also so viele Kinder, die ihn dann nochmal treffen wollten. Und er ist dann mit den Kindern auch teilweise auf der Bühne aufgetreten, ist mit denen eingelaufen beim Wrestling, bei diesen Mega-Events in irgendwelchen Stadien und so. Also ich glaube, cool. Das ist wirklich so ein herzensguter Mensch, den ganz, ganz viele Leute lieben und der das eigentlich auch so ein bisschen zurückgibt. Und ich kann ihm dann auch nicht böse sein, wenn er auch so eine Schrottrolle dann spielt.
Ich sag mal, ich schätze ihn jetzt auch nicht als so krassen Schauspieler ein, dass er das komplett abdecken könnte, weil ich finde, man merkt in dem Film auch so ein bisschen eine gewisse Dankbarkeit. Natürlich ist der Charakter, von den er spielt, halt auch sehr emotional, sag ich mal. Der ist halt sehr dankbar auch für alles. Aber ich finde, man merkt halt seinen eigenen Charakter auch ein Stück weit da drin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er das sehr genießt. Dass ihm das einfach mega Spaß macht.
Ja, ich glaube, das sind auch Filme oder Rollen, die halt beim Dreh Spaß machen. Auch wenn der Film da ein bisschen blödel ist. Aber ja,
natürlich.
So am Ende hast du dann, glaube ich, am Set eine Good Time.
Ich denke auch. Also das war wahrscheinlich ein cooler Paycheck für alle, eine gute Zeit.
Ja.
Und wie gesagt, beim Zugucken, da ist natürlich auch viel dann schon beim Drehbuch schiefgelaufen, vermutlich mal. Aber kann man sich mal angucken. Also erwartet jetzt nicht zu viel, aber ist okay. Ich sag's nur noch mal, weil es wurde öfter gefragt, ob wir nicht die Filmtitel noch mal sagen können, wenn wir durch sind mit dem Thema. Ricky Stenicki aus diesem Jahr, Prime Video, könnt ihr den gucken.
Ich sehe gerade, es gibt eine Folge, es ist offensichtlich ein Format, eine Sterne Reviews mit John Cena, wo er ein Sterne Reviews vorliest von IMDb und raten muss, welcher Film da thematisiert wird.
Wo das denn?
4 Minuten, wo kann man das denn gucken? Keine Ahnung.
Ach so, hast du das bei seinem IMDb-Profil gesehen?
Ja, oder das was? Gibt's irgendwie hier verlinkt. Also muss ich
aber das klingt ja eher nach einem YouTube-Video oder so.
Ja, es ist auch Season 3, Episode 70 oder sowas. Also für IMDb Originals. Vielleicht haben die so eine.
Ja, dann von IMDb selber wahrscheinlich, ne?
Ja, okay.
Ja, der hat sogar IMDb-Karten in der Hand.
Ja, genau. Ja. Also die haben wohl so ein kleines Videoformat. Ah ja, okay.
Ist aber schön, dass sie das mit in die Filmografie aufnehmen.
Ja, das stimmt.
Ach ja, das dazu.
Ich habe auch noch ein paar Sachen, aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Tempo machen, sonst kommen wir hier nicht mehr durch heute.
Ja, wir haben so viel, also so viel Blödsinn, wie wir die, wobei Blödsinn, die Oscars waren jetzt kein Blödsinn, aber wir haben die letzten zwei Folgen ja nicht wirklich über aktuelle Themen reden können, die uns so beschäftigen. Deswegen ist heute ein bisschen voll. Aber da können wir nächste Folge dann nochmal drüber quatschen. Den anderen Film, den bringe ich dann nächste Folge mit. Du hattest noch mehr Filme oder was meinst du
jetzt? Ich habe noch einen Film, ich habe noch eine Serie, die wollte ich besprechen, aber das machen wir alles nächste Mal.
Ja, dann machen wir das nächste Woche. Da haben wir auch kein Dune mehr vor der Nase. Eben. Das haben wir ja auch nochmal heute. So, ich würde sagen, kommen wir mal zum 42er der Woche.
Woche. In Folge 98 hatten wir nämlich gefragt, ist schon ein bisschen her, ja. Aber wir haben es natürlich nicht vergessen. Und zwar war der 42er für diese Woche dann, welcher Film wäre eine tolle Vorlage für einen Freizeitpark?
Ja, mit Hinblick auf die Willy Wonka Experience in Glasgow.
Ja, genau.
Die mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so ein krasses Thema ist, aber das war ich sag mal, die Zeit zwischen dieser und der 98. Folge, ey, da ist, also der Internet ist explodiert, ne? Also so viele TikToks, wie ich zu dem Thema gesehen habe, sind wirklich, wirklich außergewöhnlich. Aber ihr habt natürlich auch überlegt, so, Willy Wonka haben wir jetzt. Was können wir denn noch als tollen Freizeitpark-Experience-Thema nehmen? Und da bin ich jetzt mal gespannt.
Ja.
Ich habe noch nicht reingeguckt.
Hier möchte gerne Autorin Junior hat zum Beispiel geschrieben, für den 42er sind mir spontan die Tribute von Panem eingefallen. Absolut kindertauglich aufbereitet mit Paintball- oder Lasertag-Events. Und zum Kindergeburtstag kann man sich ein Areal für die Spiele mieten, bei dem das Geburtstagskind natürlich erstmal die meisten Waffen einsammeln darf.
Ja, das ist dann auch okay, ne? Aber Videospiele, das geht gar nicht. Das sollte man dann nicht machen.
Meine Kinder sind aber eher für die Five Nights at Freddy's Animatronics in unterschiedlichen Ausführungen, gruselig und knuffig zugleich und Unfälle werden wie in den meisten Parks ohnehin totgeschwiegen.
Super. Ja, dann stolpert schon mal so ein Kind in so eine Puppe rein und wird dann für immer in dieser Puppe gefangen. Das passiert dann halt.
Ja,
das
ist dann halt so. Aber ja. Also Tribute von Panem als Eventpark, dass man dann in Runden einfach gegeneinander spielen kann, sehe ich auf jeden Fall.
Ich finde aber, das könnte man als wie so ein Pfadfinderlager aufziehen, ne? Dass du halt Kinder hast, die halt hungern müssen. Andere leben dann halt im Kapitol und die hungern, die spielen dann halt ums Essen. Fänd ich, dann müssen wir auch durchziehen, oder?
Ja, ich sehe das eher wie so eine Lasertag-Arena, dass man es ein bisschen besser kommerzialisieren kann. Und dann läuft halt einfach die Gefahr, oder kommt die Gefahr, dass du halt gegen so als 13-Jähriger gegen so 40-jährige Familienväter spielen musst, die dich dann einfach so wegboxen.
Wie so ein John Cena, der als kleines Mädchen verkleidet ist.
Ja, genau, der muss dann da mit dem Kindergeburtstag mitspielen, damit die genug Leute haben und dann gewinnt er natürlich.
Ja, oder die Erwachsenen, die sich als Kinder verkleiden, die sind halt einfach nur Kanonenfutter, damit die Kinder ein Erfolgsgefühl haben.
Nee, einfach ich will so das schon ernst Schauspieler. Spielen.
Nee, nee. Also meinst du schon, okay. Ja. Ja, Basti 26. Ich weiß nicht, ob das sein Alter ist. Wenn ja, dann ändert er vielleicht jedes Jahr seinen Namen. Kann auch sein. Schreibt, wie wäre es mit einem Freizeitpark zum Film Die Hindenburg? Lernspaß für Groß und Klein über die heißeste Zeppelinfahrt in der Geschichte der Menschheit. Und im Bistro gibt es den Hindenburger mit gerösteten Kartoffeln.
Stark. Nehme ich. Ja, finde ich gut.
Ja, großartig, ey. Das wird nur ein bisschen teuer, wenn er jeden Tag da irgendwie einen Zeppelin in der Luft jagen muss. Aber ja, mein Gott, sind die Tickets halt ein bisschen teurer, ne?
Eben.
Ist dann halt
ja,
so.
Ja, genau. Wir brauchen einfach sehr viele Zeppeline.
Ja.
Hier Dream of Corsa schreibt: Wally-Spielplatz, einfach eine Müllhalde mieten und einen einzigen Wally-Pappaufsteller draufstellen und fertig. Sehr realistisch und auch lehrreich, weil sich die Kinder schon ihre Zukunft ansehen können.
So wie dieser Freizeitpark von Mr. Krabs in der SpongeBob.
Oh, was war das denn nochmal?
Ja, Krabbyland. Da hat er einfach den Kindern gesagt, ich baue jetzt den Freizeitpark und hat einfach nur ein paar Bretter irgendwie zusammen und so eine rostige Rutsche dahingestellt und hat den Kindern die Kohle abgezogen. Ah, ja. Oh, Junge.
Schön.
Ja.
Nee,
Squirrel the Evil schreibt, ich finde, die Final Destination-Reihe passt doch perfekt in einen Freizeitpark. Da muss man auch nicht mehr so viel Geld in TÜV und Sicherheit investieren.
Stimmt, da kann man Kosten sparen.
Ja, da weiß ja jeder, worum es geht. Ne? Ist halt dieser Nervenkitzel, sterbe ich jetzt oder nicht?
Ja, genau,
wenn ich überlebe, werde ich verfolgt vielleicht vom Tod, kann auch sein.
Schöner Vorschlag, jetzt mal ernsthaft. Annie Lovett schreibt, Avatar The Last Airbender und, den finde ich sehr gut, Barbieland würde ich ernsthaft feiern. Also Barbieland sehe ich, Barbieland. Wenn alles einfach aus Plastik ist und du dann da genau in diesem Set quasi rumlaufen würdest, wie wie in dem Film und dann die einzelnen Sets sind dann irgendwie die Attraktion, die du machen kannst.
Ja, ich bin gerade am Rumspinnen, was man so für Attraktionen machen kann. Also auf jeden Fall so ein Dark Ride, ne, wo du in so einem Boot sitzt und so einen Fluss runterfährst. Dann, keine Ahnung, was dann für Themen drei. Ich bin halt nicht so sehr im Barbie-Universum drin, als dass ich wüsste, da gibt's, glaube ich, irgendwelche Fabelwesen, glaube ich, und so, ne? Das sind so Feen und so. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Barbie.
Ja, es gibt auch bestimmt hier irgendwie am Strand kannst du was machen und in der Küche kannst du was machen und Prinzessin, Schloss kannst du was machen und so.
Ja. Don't aber Quatsch. The Last Airbender gibt's doch schon.
Als Freizeitpark?
Movie Park Germany. Da ist auch so ein Karussell mit so Avatar.
Stimmt. Style. Ja, da liegt man, glaube ich, auf der Achterbahn drauf. Also so auf dem Bauch.
Ich habe keine Ahnung.
Habe ich mal
keine
gesehen. Ahnung. Ja, also du fliegst quasi wie an diesen Gleitern, die Aang hat. Liegst du so auf dem Bauch und fährst dann die Achterbahn so mit dem Kopf zuerst.
Das klingt nach einer Sache, die ich als Kind absolut beängstigend gefunden hätte. Aber das cool. wer Bock drauf hat, los geht's.
Ah, ja. C4's Brush hat geschrieben, als Freizeitpark hätte ich gern das Trainingslager aus Jojo Rabbit, einschließlich echter Granaten, einem Hitler-Schauspieler, der nicht weiß, dass das hier eine Komödie ist und ein Kind wird immer zufällig ausgewählt und darf dann für die eine Szene Jojo spielen.
Stell mal vor, jedes Kind würde mit so einem Hitler durch den Park laufen. Kriegt jeder einen Hitler an die Hand.
Ja, und dann auch wirklich, also so Granaten werfen und sowas. Also, ja, schön.
Schön. Boah, Junge. Evi, boah, das ist ein Name, den kann ich nenne ihn einfach Evi, ja? Evi schreibt, ich hätte gerne einen Stars, kannst du jetzt mal raten, aus welchem Film oder aus welcher Serie das ist?
Ja.
Ich hätte gerne Stars Hollow Holiday Park zum Urlaub machen. Schlafen im Dragonfly, dann Frühstück bei Westins, Burger futtern bei Luke, Antiquitäten stöbern bei den Kims, zum See gehen, in Hartford shoppen und jeden Abend gibt's ein saisonales, kitschiges Fest.
Boah, keine Ahnung, Drachen sind ihm leicht gemacht?
Nee, Gilmore Girls. Und ja, ich weiß das. Ist mir egal, dass ich das weiß. Okay. Aber ja, das ist wirklich, kann ich verstehen. Das ist ein sehr kleines, so ein kleines gemütliches Dörfchen, wo alles immer cool und super ist. Das ist so Entfliehen der Realität 2.0 einfach. Besser geht's nicht.
Oh, hier, Nico schreibt, der beste Freizeitpark wäre einer mit dem Thema Saw. Ein Freizeitpark, der sie nicht auf die lange Folter spannt und direkt zur Sache geht. Im Stil von Escape Rooms und gruseligen Folterkulissen. Geil!
Ich habe letztens einen TikTok gesehen, es gibt Saw the Ride. Es gibt eine Achterbahn im Saw-Style. Die sah cool aus. Ich weiß nur nicht, wo die steht, ehrlich gesagt.
Saw the Ride.
Ja.
Und das möchte man? Also.
Ja, ist halt, also man stirbt ja nicht dann, also vermute ich mal, nicht wirklich, aber es sieht. Findest du nix?
Nein, ich sag, warum stirbt man nicht?
Ach so, weil ich glaube, das darf man, glaube ich, nicht.
Naja, aber wenn man doch sagt, auf eigene Gefahr. Aber ja, es ist in England, also UK's most thrilling theme park.
Wie heißt der Park denn?
Thorpe Park. Thorpe.
Ja, toller Name. da brichst du ja schon die Zunge, wenn du nur einen Namen aussprichst. Ja,
das ist die.
Und dann gehst du auf Saw the Ride und brichst du noch andere Sachen vielleicht.
Aber sieht auf jeden Fall nett aus.
Romti schreibt noch, ein Haus der 1000 Leichen Freizeitpark wäre witzig. Den Dr. Satan Ride könnte ich mir gut vorstellen. Familienspaß für groß und klein. Ja, das, so ein paar Meerjungfrauen ausgestellt und so. Aber, ja.
Filmnerd TV schreibt, das gesamte MCU wäre an sich ein geiler Freizeitpark mit jedem einzelnen Film, Serie als Attraktion. Das stimmt. Ich meine, du hast es ein bisschen bei Disney schon drin, glaube ich, manchmal in den Disneylands, aber.
Gibt's da nicht wirklich? Ich überlege gerade, gibt's nicht.
Ja, es gibt den Avengers Campus oder so, glaube ich, auch bei Disneyland, aber.
Ich glaube, haben die da nicht so einen Bereich abgesteckt, der dann nur für Avengers ist? Ich weiß es nicht. Ich war leider noch nie im Disneyland.
Ja, man darf da nicht rein, das ist nur für Avengers.
Ah,
ja, es gibt auch nur durch es gibt auch diese Animatronik mit dem Spider-Man. Hast du das mal gesehen? Das ist auf die Reihe gegangen, genau. Die da so rumschwingt.
Genau, ja, ist schon cool. Also Animatronics kann Disney ja, ne? Das ist.
Das stimmt, ja.
Und ich als Dark Ride-Fan, ich drück mir da immer so eine Träne raus, dass ich noch nie in einem Disneyland war. Aber andersrum gesehen, hört man so viel Scheiße über diese Parks, dass man dann auch nicht überlegt, so will man das wirklich? Also jeder, mit dem ich gesprochen habe, meinte, nimm dir auf jeden Fall ein Kilo Essen mit, weil alles, was du da essen kannst, schmeckt einfach nicht.
Ich fand es sehr cool damals, als ich da war. Aber
ach so, du warst da, okay.
Es war extrem teuer auch einfach. Also Essen kostet auch einfach so 40 Euro für so eine
40
Pommes.
Euro für so ein so eine Pommes ausgibt, die nicht mal gesalzen sind oder so, ey, dann weißt du aber auch, wo du bist.
Deshalb ein paar Butterbrote einpacken.
Ja, auf jeden Fall.
Ah, hier, ja. Jurassic Park. Gut, also
Jurassic Park auf jeden Fall. Da würde ich sogar hinfahren. Also, wenn ich echte Dinos gucken würde, ne, das ist ja immer so eine, auch eine Kritik in den Filmen und so. Ich bin halt auch nicht mehr so der Riesenfan von Zoos, aber ich sag mal, wenn dann da Dinos sind, dann muss ich die schon sehen eigentlich. Ich bin schon Dino-Fan eigentlich, ne?
Ja, mir sind Dinos eigentlich immer relativ egal gewesen. Muss
ich sagen. Freust du dich denn schon auf den nächsten Jurassic World-Film?
Ja, das wird super. So, vielen Dank für eure ganzen Einsendungen. wir können jetzt natürlich leider nicht wieder auf alle eingehen, weil die Zeit drängt, aber
ja, Dankeschön. Ja. Guck mal auf die Uhr, Leute. Guck mal auf die Uhr. Deswegen, aber ihr könnt ja dann gerne, ja, vielleicht jetzt nicht, beim nächsten Zweifel könnt ihr jetzt nichts. Da habe ich mich ein bisschen vertan mit dem Satz, aber sei es drum. Wir haben nämlich noch Zettel vom Kino-Event. Und falls ihr die letzte Folge gehört habt oder habe ich es rausgeschnitten, ich weiß gar nicht mehr. Wir hatten in der letzten, bei dem Kino-Event so einen kleinen, vor Ort so einen kleinen, so ein Problem. Wir haben uns ein Spiel ausgedacht und sowohl Timon als auch ich haben dann gesagt, ja klar, funktioniert bestimmt gut. Wir haben aber das Spiel auf zweierlei Weisen verstanden. Und wir haben jetzt beim Kino-Event im Prinzip meine Version von dem Spiel gespielt. Und jetzt habe ich gesagt, Timon, wenn du möchtest, können wir deine Version nächste Woche auch nochmal machen. Yes. Und da wir eure Vorschläge noch haben, kommt dann nächste Woche, wir haben gar keinen Namen für das Spiel gehabt, egal, Timon-Edition.
Yes,
genau.
Geil, das wird wunderschön.
Und dementsprechend, schreibt doch einfach in die Kommentare, wer von uns. Nee, ich möchte nicht, dass wir zwei Parteien haben. Schreibt einfach, wie hübsch wir sind.
Schreibt einfach nichts. Schreibt eure Meinung zu den Filmen.
Das oder das. Aber okay, ihr könnt auch gerne schreiben, dass ich hübsch bin. Da freue ich mich auch sehr
drüber. Ja, da freut sich Marcel auch. So.
Gut.
Ja, wir kommen wieder zu unserem Bestenlistenfilm, denn wir sind wieder auf der IMDb-Bestenliste, die besten Filme aller Zeiten überhaupt, die jemals irgendwie rausgekommen sind.
Auf IMDb.
Auf IMDb. Vielen Dank. Und,
ich will mal hören, wie lange du das machst, bis ich was sage.
Ja, bis zum Ende.
Bis zum Ende. Mal gucken, wie lange nächste Woche wird. Ja, wir haben aber eine kleine Änderung. Da wir jetzt ja Dune auf der Liste haben, ist natürlich wieder alles runtergerutscht. Katastrophal. Deswegen müssen wir jetzt Platz 115 komplett überspringen. Dafür hatten wir zweimal Platz 114.
Ja, also
das ist auch so, ey. Ich weiß das auch nicht. Aber ist ja von der Reihenfolge bleibt es ja, wie es ist. Ja, das ist ja sinngemäß dasselbe. Dementsprechend, das Timon, walte deines Amtes.
Wir sind nämlich angekommen mittlerweile bei Platz 116. Narda und Simin, eine Trennung aus dem Jahr 2011 von Asghar Farhadi.
116th place. Ich entschuldige mich bei allen Menschen, die Persisch reden.
Nein, einfach bei allen Menschen schon bitte.
Bei allen Menschen. Yodai Narda Asimin from the year 2011. And the director is Asghar Farhadi.
Yes, ein iranischer Film, glaube ich, ne?
Genau. Und bevor wir anfangen, ich muss kurz ragen. Okay. Nicht über den Film.
Okay, ja.
Nicht über den Film. Das, was ich jetzt sage, ist abgetrennt von allem, was wir danach besprechen. Aber ich möchte einmal kurz Wut rauslassen. Ich habe, um diesen Film zu sehen, ja, 10 Euro ausgeben müssen. Und du fragst dich jetzt zu Recht, Marcel, warum musstest du denn 10 Euro ausgeben? Ich musste nur 4 ausgeben. Ja, weil ich habe bei Prime Video extra geguckt, gibt's in dem Originalton. Und ich dann so, ey, cool, gibt's im Originalton. Hab mir den gekauft, mach den Film an, keine Untertitel. In welcher Scheißwelt bieten die einen Originalton in Persisch an, im Deutschen, ohne einen deutschen Untertitel dabei zu geben? Dann habe ich mich hingesetzt und hab erstmal gesagt, okay, beruhig dich, Bruder. Du musst diesen Film jetzt auf Deutsch gucken. Geht nichts drüber. Ich habe den Film 5 Minuten auf Deutsch geguckt, bin durchgedreht, weil ich mir dachte, was für eine dumme. Wer hat das synchronisiert? Wie scheiße ist das bitte? Und dann habe ich noch mal 6 Euro auf irgendeiner ominösen Plattform. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißt. Das ist irgendein Schweizer Streamingdienst.
Ist das hier dieses Mubi? Oder ist das noch was?
Nee. Nee, das sind ja diese Sender bei oder diese Channels so, bei Prime Video. Ich hab's bei Filmingo für 6 Euro. Das war der einzige Anbieter, wo man den Film im Originalton mit deutschem Untertitel gucken konnte. Habe ich nochmal 6 Euro ausgeben müssen, um den dann im Originalton genießen zu können. Und ich find's, und das ist der Punkt, wo ich drauf hinaus will, wie kann es sein, dass wir bei allen Streamingdiensten voll geschissen werden mit kackigen Drecksproduktionen, die nur mittelmäßig oder mies sind. Und wenn es mal darum geht, einen guten Film zu gucken, muss man graben, bis der Arzt kommt und Unmengen an Kohle ausgeben, nur damit man auch mal einen Originalton davon sehen kann. Also ich finde das absurd und frech, gerade von Amazon. Ne?
Ja,
also
ich muss sagen, ich hatte die gleiche Enttäuschung, als ich dachte, ja, okay, mach, weiß ich nicht, Arabisch, Persisch, hier stand Persisch Farsi oder so, stand, glaube ich, als Sprache. Stell doch einfach mit Untertitel ein und dann Untertitel, nein.
Nicht vorhanden.
Gibt's einfach okay. nicht.
Ja, ich habe ja nur 4 € bezahlt, dankeschön.
Ich habe ihn dann auf Deutsch geguckt, muss ich sagen. Aber ich glaube, man kann das trotzdem ein bisschen differenzieren, wie gespielt wird. Und ich find's auch echt überraschend, weil der Film hat damals den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen. Also, ja. Da sollte doch mal
da guckst du auf Deutsch.
Da muss doch mal wenigstens Untertitel da sein, oder?
Es ist komplett bescheuert. Also ich finde sowieso eine Frechheit, wie manche Filme so schwer zu erreichen sind, die offensichtlich super gut sind. Und das kann ich euch schon mal mitgeben. Der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Das auf jeden Fall. Und dass man da sich so ein Bein brechen muss, nur weil irgendeiner sagt, ja, das ist nicht so wichtig wie Ant-Man and the Wasp, Alter. Ist mir doch egal. So, ist halt, ich verstehe das nicht. Und ich finde das schade, dass man selbst so auf so Arthouse-Channels und so weiter, ne, dann keine Untertitel hat, keiner das anbietet. Ich müsste aktiv entweder losgehen, mir eine DVD kaufen oder halt über 20 Umwege irgendwie bei so einem ominösen Anbieter, von dem ich noch nie gehört habe, irgendwie dann 6 € bezahlen. Ja, aber da wollte ich einmal kurz ragen, weil ich war so sauer vorhin, meine Herren. Aber gut. Aber bevor wir anfangen, erzähl doch erstmal, worum geht's in dem Film überhaupt?
Ich sehe übrigens gerade, die Blu-ray kostet auch nur 3,99.
Also, boah, sag mir das doch jetzt nicht, ey.
Also man hätte die, glaube ich, auch einfach. Aber Sprache nur Deutsch. Also vielleicht.
Wie jetzt auch nur Deutsch auf der Blu-ray.
Ich weiß, kann ich das irgendwie. Na, ist ja auch egal. Boah, Darsteller, ist das Untertitel Deutsch, Sprache Deutsch. Okay. Ja, gut, vielleicht ist dann die Originalversion nicht drauf. Naja, also, ja, ich lese mal vor, worum es geht. Ein verheiratetes Paar hat eine schwere Entscheidung zu treffen. Entweder das Leben ihres Kindes zu verbessern und dafür in ein anderes Land zu ziehen, oder im Iran zu bleiben und dafür einen hilfsbedürftigen Elternteil und für einen hilfsbedürftigen Elternteil sorgen, der an Alzheimer leidet.
Genau.
Also die, der Film fängt quasi an mit einem sehr schönen Dialog aus Perspektive eines Richters, denn das Ehepaar Nada und Simin sitzt vor dem und streitet sich. Sie möchten sich scheiden lassen, beziehungsweise die Frau, weil sie mit der Tochter ins Ausland möchte. Eigentlich die ganze Familie. Der Mann sagt aber, mein Vater ist dement, ich kann nicht mitkommen, ich bleib hier. Lass uns alle hier bleiben. Und sie sagt, nein, das passt alles nicht, ich möchte die Scheidung. So. Und ja. Allein diese Szene, das sind, glaube ich, 5 Minuten Dialog aus einer einzelnen Kameraperspektive, war schon so ein starker Einstieg, dass ich mir dachte so, ah, okay, also der Film kann, glaube ich, was. Und ich hatte vorher noch nie von dem gehört. Ich bin völlig unvorbereitet da reingegangen. Wir dachten auch am Anfang vom Plakat her, es ist Bollywood, aber ist es ja überhaupt nicht.
Nee, ist ja auch eine ganz, also Iran ist ja jetzt nicht Indien.
Nee, aber von der Plakatgestaltung sieht es so ein bisschen genau, so aus, ja.
Genau. Und auch im Prinzip, also was man auch kurz festhalten muss, weil ich befürchte, dass viele Leute vom Titel extrem abgeschreckt werden, weil auch ich mir dachte, was erwartet uns da jetzt bitte? Nadan und Simin, eine Trennung, ist ein Titel, der absolut nicht zu dem passt, was in dem Film passiert. Nee. Also ja, diese Trennung, die man am Anfang halt sieht, die stößt diesen Ball ja erst an. Ne? Also das ist ja im Prinzip dieser Initiator für die ganze andere Geschichte, die passiert, die aber so viel spannender und aufregender ist, als einfach nur 2 Leute zu sehen, die sich gerade trennen. Und dementsprechend bleibt einfach mal dran und lasst euch vielleicht überraschen, weil das ist auf jeden Fall ein Film, den ich ganz, ganz toll fand.
Ja, ich habe auch gemerkt, so, im ersten Teil dachte ich mir, okay, wo soll es denn hingehen mit dem Film?
Ja,
Und das ist quasi so der Aufbau, die Rahmenhandlung. Und dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf. Und dann geht es darum, dass eine Haushälterin eingestellt werden muss, weil seine Frau zieht zu ihrer Mutter. Ne? Und deshalb ist er erstmal mit der Tochter alleine und kann sich nicht immer um alles kümmern, um seinen Vater, weil er auch arbeiten muss und stellt dann eine Haushaltshilfe ein. Hat mit der Streit und die sagt, du hast mich geschubst, ich habe mein Kind wegen dir verloren, ich bin hingefallen und war schwanger und die möchten ihn dann verklagen, gerade auch der Ehemann von dieser Haushaltshilfe, der sagt, ey, wir sind nicht gut gestellt, wir haben keine Kohle, ich bin arbeitslos und so und jetzt tust du uns auch noch Unrecht, immer wird auf uns rumgetrampelt und jetzt wehren wir uns. Und das war eine Geschichte, die da an dem Punkt so richtig interessant wird und dann so richtig Fahrt aufgenommen hat, weil sich das immer weiterentwickelt. Ja. Und da halt diese Trennung und diese Konstellation zwischen dem Ehepaar und auch der Tochter, die sehr smart ist auch und und eine wichtige Rolle in deren Beziehung einnimmt, dass das alles so an Dynamik gewinnt. Und das war richtig, richtig gut einfach.
Ja, das war ein so fantastisch geschriebener Film. Und was ich explizit erwähnen möchte, was der Film eigentlich gar nicht absichtlich mitbringt, aber für mich ein exemplarischer Film ist für Kulturverständigung. Ja. Weil wir reden in der heutigen Zeit immer nur darüber, wo unsere Unterschiede liegen zu anderen Ländern, anderen Kulturen. Und dieser Film zeigt perfekt in Kleinstarbeit, wo die Gemeinsamkeiten liegen. Mhm. Du hast halt das ist halt ein super intensives Familiendrama. Die Familie in sich hat halt dieselben Streitthemen wie wir Deutschen, dieselben Probleme, mit denen sie teilweise zu kämpfen haben. Du hast halt einen Vater da liegen, der an Alzheimer erkrankt ist, der sich halt einmacht und der schwer gepflegt werden muss und sauber gemacht werden muss. Und das sind halt alles Themen, mit denen muss jeder Mensch auf der ganzen Welt irgendwie klarkommen. Und ich finde, alleine dadurch ist der Zugang zu der Kultur und dem Verständnis, wie die Leute im Iran denken oder halt andere Religionen irgendwie denken, ist der Zugang so einfach. Und aus meiner Sicht ist das ein so wichtiger Film, den man vielleicht auch mal Leuten empfehlen sollte, die sehr, sehr engstirnig gegenüber fremden Völkern irgendwie eingestellt sind. Weil besser kannst du es nicht machen, weil du hast halt diese zwei Familien, die so gut erklärt werden, wo deren Probleme liegen, und dass halt auch Religion da viel mit reinspielt, verstehst du halt auch. Also du hast halt eine gewisse Empathie, die du aufbaust, dass du sagst, okay, wenn die sagen, ich schwöre auf den Koran, dann ist das teilweise ein großes Problem in dem Film, wenn die halt wissen, dass sie dann lügen müssten. Und dieser Umgang mit Religion in dem Film ist auch, also es ist halt alles in allem wirklich ein Film, der helfen könnte, dass viele mal endlich wach werden und nicht nur immer dieses bescheuerte Bild von den bösen Ausländern irgendwie im Kopf haben. Ist so meine Meinung. Das war für mich so ein, also nicht ein Aha-Effekt, ne? Ich war ja nie so eingestellt, aber es wäre für mich so ein Film, guckt euch den doch einfach mal bitte an und dann reden wir noch mal drüber, weißt du, das ist halt.
Ja. Ich fand die Figuren waren auch wirklich sehr schön und ambivalent geschrieben, weil du ja auch keinen Bösewicht hast. Also
genau,
die alle haben so ihre eigene Perspektive und man kann alle irgendwie auch verstehen. Und die sitzen ja auch bei diesem Richter und er sagt, ja, schlägt denn ihr Mann sie? Nein, das ist ein ganz netter und so. Und du merkst, es ist aber so, jeder hat sein menschliches Problem einfach. Und deswegen funktioniert's nicht. Und also ich mag den Vater sehr gerne, der eigentlich sehr einfühlsam ist, der eigentlich seine Frau mag, der seine Tochter liebt, der eigentlich nur das Beste möchte, aber der so zwischen den Stühlen steht. Ich kann die Frau verstehen, ich kann auch die andere Familie verstehen. Also jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Und dadurch, dass man keinen richtigen Bösen hat oder einen richtig guten, ist es auch so ein Wechselspiel irgendwie. Und das finde ich auch ganz schön, wenn es nicht so biased ist, so, ja, hier ist der und der schlägt seine Frau und deshalb will sie sich trennen. So, nein, es ist ganz oft nicht so einfach im Leben. Und ich fand es auch sehr interessant, weil sich dann ja der Vater wegen Totschlags vor Gericht verantworten muss, weil dieses Kind ja gestorben ist in ihrem Bauch, ne? So sagen die ja. Und dann auf der Gegenseite halt die Frau sitzt, die das Kind verloren hat, und ihr Ehemann. Und ich fand das sehr interessant zu sehen, wie da so Gerichtsprozesse ausgefochten werden. Das ist nicht mit großer Saal und ja, da kommt der Mann in der Robe rein und jetzt erheben sich alle, sondern ein ganz kleiner Raum auf der Polizeiwache. Im Hintergrund noch andere Leute, zwei Stühle, die sitzen da und in der Mitte der Richter, der sich die eine Seite anhört, dann die andere Seite anhört und dann einfach entscheidet so für sich.
Genau.
Weil so auch teilweise dann da einfach Streitigkeiten juristisch geklärt werden können und müssen. Und dann zwischendrin immer so Kinder, die in dieser Gesellschaft einfach so drin sitzen und da rumwuseln und so mitgeschliffen werden. Und also sehr, sehr, wie du schon sagst, schön geschrieben einfach und sehr clever auch geschrieben.
War sogar nominiert damals bei den Oscars, wenn mich nicht alles täuscht, für bestes Originaldrehbuch. Hat er leider nicht gewonnen, aber den Oscar für den besten fremdsprachigen Film hatten wir ja gerade.
Ja.
Absolut verdient. Also, wenn ihr mal, und das mag ich ja total gerne, ne, ich habe mich so auf den Film auch irgendwo gefreut, weil ich mag so in fremde Kulturen eintauchen, ne? Und deswegen wollte ich den Film unbedingt im Originalton gucken, weil mir fehlt so viel an dieser Kultur, wenn du es auf Deutsch guckst, dann fühlt es sich einfach nur an, als würdest du irgendwelche Deutsche sehen, die in so einer Telenovela sich gegenseitig anschreien, weil halt die Synchro einfach nicht zu dem passt, was du da gerade siehst. Und im Originalton diese Emotionalität, ne, dieses Leiden, was da teilweise rüberkommt, ne, das kann man gar nicht beschreiben. Deswegen auf jeden Fall, auch wenn es wirklich umständlich ist, solche Filme im Originalton gucken, auch wenn es vielleicht eine kleine Hürde ist, aber ich fand den großartig, den Film, wirklich. Und dass er hier auf unserer Liste ist, wundert mich überhaupt nicht.
Nee.
Da steckt auch so viel von der Geschichte von dem Regisseur selber drin. Ne? Der hatte auch, also der Kern von dem Film ist halt diese Geschichte von seinem Vater oder seinem Großvater, glaube ich, der dement geworden ist. Und das hat er alles mit aufgearbeitet. Nebenbei kommt halt diese ganze politische Thematik, die ja gar nicht so im Fokus steht in dem Film, aber ja eigentlich allumfassend da ist, dass halt die Familie eigentlich raus will aus dem Land, weil die politische Situation so angespannt ist, dass, ne, du siehst ja da, wie die da hausen teilweise und was da für im Hintergrund für Sachen passieren, und die eine Familie ist auch total verarmt und sowas, ne, und das spielt ja auch alles damit rein, auch wenn es nicht im Fokus steht von der Geschichte. Und fantastisch. Also besser kann man so einen Film, glaube ich, nicht schreiben.
Und es zeigt mir auch immer noch oder immer wieder so, man braucht jetzt nicht den krassen Hollywood-Blockbuster, weil andere Länder auch so gute Filme haben. Also ich habe gerade mal geguckt, der hat 500.000 gekostet und ich glaube 22 Millionen eingespielt. Also das 44-fache seines Budgets. Und ich glaube, ich ärgere mich auch immer, dass man so wenig aus anderen Ländern weiß, weil ich glaube, da schlummern so viele gute Filme.
Auf jeden Fall.
Die wir immer mal wieder hier reingeworfen bekommen über die Liste, wo man sich denkt, so, ja, warum immer diese 0815 Hollywood-Blockbuster, wenn da auch so Schätze liegen?
Auch die Schauspieler, ne? Großartig. Ja, von den Kindern bis zu den Erwachsenen, bis zu dem alten Mann. Alle haben das so authentisch, es ist so ein authentischer Film einfach. Also ich habe den zu keiner Sekunde irgendwie angezweifelt, ich habe mich zu keiner Sekunde gelangweilt. Es ist halt auch wieder so ein Film, und das liebe ich auch total, der dich so ein bisschen an der Nase herumführt. Also auch, ne, du weißt nicht so ganz, was ist jetzt wirklich passiert. Mm-hmm. Du zweifelst zwischendurch selber bei dem, was du gesehen hast, ist es passiert.
Aber das zeigt für mich auch so, es ist immer so ein bisschen wie bei so einem Gerichtsprozess, so, du hörst die eine Seite und denkst dir, ja, Mann, und dann hörst du die andere Seite und denkst dir, ja, stimmt, genau so. Und es wechselt halt immer so hin und her, dass man, dass auch immer die Frage ist, so, was ist denn eigentlich jetzt die Wahrheit?
Genau. Und das hat er ganz, ganz großartig gemacht. Ich habe dann noch mal geguckt, was er noch so für Filme gemacht hat. Ist natürlich ein iranischer Regisseur, der hat halt eine ganze Zeit in Deutschland gelebt sogar, ist dann aber wieder zurück in sein Heimatland, weil er halt sein Herz da hatte. Er hat sehr viele Filme geschrieben, die sehr gut bewertet waren, ne? Also 7,5, 7,7, 7,7, 7,9, also die sind alle sehr, sehr gut bewertet. Und ich finde es dann schade, dass sowas dann immer so wie nicht in der Versenkung landet, aber so in den Hintergrund rückt, ne? Dass so die anderen stellen sich davor, machen dann so einen mittelmäßigen Film und haben einfach besseres Marketing. Wobei ich halt auch einfach sagen muss, ich finde es, wie gesagt, der Titel, der versaut's einfach. Ich glaube, das schreckt so viele Leute ab, weil du dir darunter nur ein Beziehungsdrama vorstellen kannst. Und das ist es nicht, im Kern schon, aber
es ist viel eigentlich überhaupt auch nicht.
Also. Ja, also die Spannung, die das ist ja keine Romantik-Drama oder so. Es geht nicht um Liebe, sondern es geht um Familie. Und deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich mal behaupten.
Was hast du dem am Ende gegeben?
Also ich hab immer so ein Kopf und Bauch streiten sich bei mir immer, ne? Bauchgefühl hat bei mir eine 8 gesagt, Kopf sagt so, okay, was hätte der Film denn besser machen können, dass er eine 10 wäre. Ich bin jetzt trotzdem auf eine 8 geblieben, irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, mir hat für eine 10 einfach noch so ein paar Sachen gefehlt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich hätte die Geschichte besser machen sollen. Weißt du, was ich meine? Ja. So ein innerer Zwiespalt. Aber bei mir ist es eine 8 geworden.
Ich finde schön, dass du dann sagst, ja, 8 oder 10. Weil ich bin nämlich auf einer 9. Einfach genau deswegen. Okay. Das ist halt die persönliche Präferenz. Aber gerade das Ende fand ich auch sehr, sehr stark. Und also ich hatte den auch so abends im Bett angefangen zu gucken und dachte mir, ja, komm, ne, für den Podcast und so. Und ich wollte eigentlich schlafen und ich bin die ganze Zeit dran geblieben, weil ich dachte, nee, du musst den jetzt zu Ende gucken. Das ist so spannend.
Ja, oder? Großartig,
Dass ich gar keinen Bock hatte, den auszumachen. Also, ja, eine 9 ist für die Liste hier schon sehr stark.
Ja. Ja, dementsprechend guckt ihn euch an. Das ist unsere Empfehlung. Traut euch mal, ein bisschen out of the box zu gehen und mal vielleicht einen Film zu gucken, den ihr vielleicht niemals, das ist ja auch Sinn des Podcasts, den ihr vielleicht nie geguckt hättet. Ich hätte den Film wahrscheinlich nie angefasst, wenn er nicht auf der Liste gewesen wäre. Und deswegen danke für diese Liste, IMDb, auf yes, jeden Fall.
Vielen Dank. Ich habe gerade gesehen, man kann die Liste auch sortieren nach der eigenen Bewertung. Irgendwann, wenn wir das durch haben, müssen ja, wir das auch machen. Wir dann habe ich meine eigene ja, IMDb-Liste. Und ja, das sieht
da
schon,
freu ich mich drauf.
Das sieht schon eigentlich ziemlich gut aus, wie es hier sortiert ist.
Ja, manche sagen, die doppeln sich halt, ne? 10 und 9, da, wenn du dann mehrere davon ja, einmal ja, hast, ist natürlich wieder schwierig, aber ich bin auch sehr gespannt, worauf es hinausläuft. Und ich meine, wir sind jetzt schon bei Platz 116. Das heißt, gib uns noch mal ein paar Folgen, dann sind es noch knapp 100 Filme und dann sind wir dann, also wir kommen schon gut voran hier gerade, ne?
Ja, das dauert apropos, schon noch ein bisschen.
Ja, ja, das, so meine ich das jetzt nicht, aber guck mal, ich meine,
in 9 Folgen müssen wir die Hälfte haben.
Ja, guck mal. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Ich würde gerne einmal die andere Liste, die wir haben, noch, ja, bevor wir das vergessen, einmal abhaken. Da müssen wir natürlich jetzt 2 Filme nehmen, weil wir jetzt bei Platz 116 sind. 115 haben wir übersprungen. Das ist die Liste, wo alle Bewertungsportale im Internet einmal zusammengefasst wurden von einem Reddit-User. Und auf Platz 115 steht hier The Best Years of Our Life 1946 von Gott, William Wyler. Auf Deutsch Die besten Jahre unseres Lebens.
Ich gehe mal drauf.
Auszeichnung bester Hauptdarsteller, für Oscar für den besten Hauptdarsteller.
7 Oscars gewonnen.
7?
7.
Boah, krass. Bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, adaptiertes Drehbuch, bester Schnitt, bester Film.
Jo. Crazy. Noch nie was von jo, gehört.
1947 mal eben 7 Oscars abgeräumt. Krasse Sache.
Ja.
Krass. Und auf Platz 116, ich glaube, da brauchen wir nicht viel erklären, Inception von Christopher Nolan aus dem Jahr 2010.
Ja, guck mal.
Yes.
Der ist bei uns auf Platz 15.
Ja, aber es ist bescheuert. Also, sorry, aber nee.
Ja.
Ha. Gut. Gut. Das haben wir doch.
Eben. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir melden uns nächste Woche natürlich wieder zurück mit einer wunderbaren, frischen Folge. Wie gesagt, wir haben eigentlich schon einiges jawohl, vorbereitet. Die Zeit fehlte nur, aber das machen wir dann nächste Mal direkt.
Es wird.
Also, macht's gut,
schöne Leute, Woche euch und bis dann. Tschüssi.
Ciao.